Liebe Gemeinde, eine Frage gleich. Was ist wohl eine der bekanntesten Geschichten aus dem Neuen Testament? Oh. Geburtsgeschichte, ja. Noch welche? Bitte lauter. Der verlorene Sohn, ja. Kreuzigung. Jawohl, Sturmstillung. Bartimäus. Barmherziger. Wow, jetzt wird es lang, weil auf all das bin ich jetzt nicht vorbereitet. Das macht mich jetzt auch ein bisschen froh, weil ich habe geglaubt, das ist wirklich sozusagen der Oberhammer und es wird immer drüber gepredigt, aber ich wollte eigentlich auch bitten, dass ihr alle da bleibt, weil das so bekannt ist, aber jetzt brauche ich diese altbekannte Bibelstelle, die als heutiger Predigtext vorgesehen ist, steht geschrieben in Lukas 10, Verse 38 bis 42 und ich lese es vor, bitte eben, wer kann aufzustehen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete: Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur an einem ist Bedarf. Maria hat das gute Teil gewählt, das wird ihr niemand mehr wegnehmen.
Geht das? Ja. Also ich kenne die Bibelstelle nämlich sehr gut und ich hoffe sehr, dass du nicht das predigst, was alle immer predigen, weil wenn ich mir so vorstelle, die Martha, die also aus den vorangehenden Bibelstellen wissen wir, dass das wahrscheinlich so 40, 50 oder sogar noch mehr Leute waren, die da in das Haus von der Martha gekommen sind, also nicht nur ein paar. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Martha da Tage oder Wochen lang vielleicht, weil das lesen wir auch vorher, dass nämlich Jesus seine Jünger schon zur Vorbereitung ausgeschickt hat, dass die da Tage oder Wochen lang vorbereitet hat. Ja, die hat den Raum hergerichtet, die hat eingekauft, die hat geplant, was gekocht wird. Die hat gekocht, auch wenn sie Helfer gehabt hat wahrscheinlich. Sie hat alles vorbereitet. Sie hat Getränk für Getränke gesorgt, sie hat dafür gesorgt, dass Wasser für die Füße waschen da ist, dass Helfer da sind, dass alle nicht empfangen werden. Die haben auch dort geschlafen, das steht auch ein paar Verse vorher. Also sie hat auch noch Quartier hergerichtet für die alle. Und dann kommt Jesus und sie macht das alles und die Maria hilft ihr nicht. Und ganz oft kommt dann hinten so eine tolle Predigt, wie super die Maria ist und wie fromm die Maria ist und wie gut die Maria ist und wie sehr sie von Jesus geliebt ist und dass sie eigentlich viel besser dran ist, wie die Martha, die die ganze Arbeit gemacht hat. Die Frage ist ein bisschen, wie wir das bei der nächsten Familienfeier machen werden. Wenn ich mich dann irgendwo hinsetze und stille Zeit mache, während, ich weiß nicht, wer das alles vorbereitet. Also ich bin jetzt neugierig, was du da dazu sagen hast.
Okay, also ich werde deinen Rat beherzigen. Herzliches gilt die Freiheit der Predigt. ja, also das ist sehr ärgerlich für die Martha. Und ich merke schon ihre Wut und ihren Zorn. Und ich möchte tatsächlich heute die Geschichte von einer anderen Seite aussehen. und die Fortsetzung, also das Ende der Geschichte anschauen. Das geht nämlich im Johannesevangelium im Kapitel 11, Verse 19 weiter. Das ist der Bericht von der Auferweckung des Lazarus, des Bruders von Martha und Maria, der seit 4 Tagen tot ist, also wirklich tot ist. Ich lese das auch vor als Ergänzung. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Und Martha antwortet: Ja, Herr, das glaube ich fest. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Meine Schlussfolgerung aus dieser Kombination von diesen beiden Texten, also das eine Maria und Martha und das andere die Auferweckung des Lazarus und wie dort die Martha Stellung bezieht, ist meine Schlussfolgerung, dass die Martha eine Heldin ist. Und wir können von ihr lernen. Sie ist ein Modell und macht uns vor etwas, was wir nachmachen können. Was macht die Martha zur Heldin? Und dazu sehe ich 5 Gründe. Erstens, sie dient. Martha ist möglicherweise die Hausbesitzerin. Zumindest ist sie befugt, Jesus und mit ihm sein Gefolge gastlich aufzunehmen und zu beherbergen. Jesus brauchte auf seinen Reisen Quartiere und die waren vorab geplant. Er hat vorab die 72 Jünger in 2er Gruppen ausgesandt, um Quartiere zu suchen, wo er hinkommen kann. Weil es war schon eine Zeit nach seinem Wirken und sein Gefolge war schon tatsächlich größer geworden. Also das heißt, er musste Leute aussenden, er konnte nicht einfach irgendwo auftreten, das wäre eine glatte Überforderung gewesen an die Leute. Also das heißt, das war tatsächlich organisiert und geplant und war ein Schwergewicht. Das Haus von Martha liegt strategisch günstig von nur 5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das heißt, es war auch die Aufmerksamkeit aus Jerusalem da. Es waren auch die Juden aus Jerusalem waren auch in der Nähe. Und die Martha nun erklärt sich bereit, Jesus und seine möglicherweise hungrigen Jünger aufzunehmen, Jüngerinnen. Das bedeutet in Zeiten von ohne Mikrowelle und Tiefkühltruhe Arbeit und die Martha, die dient. Okay, das ist jetzt nicht gerade was jetzt Jesus kritisiert, dass sie dient? Warum ist das ein Vorbild? Ich denke nämlich unmittelbar vor der Geschichte mit Maria und Martha, da erklärt Jesus dieses Gleichnis von dem Mann, der unter die Räuber fällt auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. In dieser Geschichte wird der Samariter gelobt, der sich um den Verletzten am Wegesrand kümmert. Getadelt werden dagegen die Pharisäer, die rauf nach Jerusalem gehen, und die Schriftgelehrten, die nur raufeilen, um in den Gottesdienst zu gehen, also sitzen und zuhören. Ja. Also gelobt wird hier jemand in der Geschichte vom Samariter, der sich kümmert und das Praktische erkennt und seine Gaben, nämlich Geld und Zeit, einsetzt. Und genau das tut die Martha. Sie setzt ihre Gaben ein, ihr Haus, ihr Essen, ihre Zeit. Sie hat die Gabe, das zu sehen, was zu tun ist. Das Erste, was wir an Martha bewundern können, ist der dienende Einsatz ihrer Gaben. Zweitens, warum die Martha eine Heldin ist, Martha redet mit Jesus. Auch dies ist etwas, was wir bewundern und als Vorbild nehmen können. Sie redet mit Jesus. Eine Frage an euch: Wie nennt man denn das Reden mit Gott? Denn Jesus ist ja immerhin Gott. Das nennen wir Beten. Jawohl. Gebet. Die Martha redet mit Gott. Sie redet mit Jesus. Und das, wie sie redet, klingt nun nicht sehr fromm. Nämlich, Martha wirft Jesus vor, dass er sich nicht um sie kümmert, und sie fordert von Jesus, dass er der Maria Beine macht, damit sie endlich anpackt. Das ist offenbar ein schwelender, langjähriger Konflikt, denn sonst unter Geschwistern mit verhärteten Fronten. Kennen wir das? Sonst hätte nämlich Martha die Jobverteilung alleine machen können. Sie hätte einfach nur zu ihrer Schwester sagen können, du, oder noch nicht mal was sagen müssen, weil das eh selbstverständlich wäre. Sie hätte es mit der Maria aushandeln können. Aber sie braucht Jesus. Und Martha formuliert präzise ein ehrgeiziges und erreichbares Ziel. Die Maria soll helfen, und zwar sofort. Jesus soll Maria dazu bewegen. Das würde die Martha freisetzen. Und dieses Ziel ist spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminisiert. Also kurz smart, ein smartes Ziel. Martha ist smart, sie ist eine Managerin. Das Gebet der Martha ist smart. Und indem sie so konkret mit Jesus redet, das heißt betet, erhält sie eine Antwort. Das ist es ja, wenn wir unser Herz anschauen, denke ich, auch das, was wir wollen. Wir wollen in unseren Gebeten ja eine Antwort bekommen. Auch erhoffen und ersehnen wir uns das in unseren Gebeten. Und Martha erhält eine Antwort. Wann hast du das letzte Mal eine Antwort auf dein Gebet erhalten? Im Reden mit Gott, im Gebet, ist uns Martha ein Vorbild. Und zwar ein herausforderndes, weil ihr Gebet smart ist. Konkret, ehrgeizig, überprüfbar, ob es erfüllt wird und erreichbar. Das Dritte, warum die Martha eine Heldin ist, ist, dass sie lernt. Und sie lernt mit dem Kopf und mit der Tat. Vergleichen wir die beiden Geschichten. In der ersten steht Martha in der Küche oder im Service zwischen Herd und Tisch oder Lager, fern von Jesus und will, dass die Maria auch in die Küche kommt, fern von Jesus. In der zweiten Geschichte läuft die Martha Jesus entgegen. Sie sucht seine Nähe, während die Maria im Haus sitzt und die Nähe von Jesus nicht sucht. Die Martha hat sich verändert. Sie tut etwas anderes, sie handelt anders. Außerdem verwickelt sie Jesus in ein theologisches Gespräch. Sie bekennt, dass sie glaubt, es gibt eine Auferstehung von den Toten. Sie proklamiert, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist, der gesalbte König der Welt. Jesus Christus, gesalbter König, Sohn Gottes. Woran erinnert uns das? Das sagt auch Petrus, übrigens als einziger von den Jüngern. Jesus Christus, gesalbter König, Sohn Gottes. Also eine tiefe, zentrale Erkenntnis, auch eine zentrale Ansage und das Lernziel des Johannesevangeliums. Dort steht das im vorletzten Kapitel. Diese Worte sind geschrieben, damit ihr erkennt, dass Jesus der Christus ist, der gesalbte König, der Sohn Gottes. Die Martha hat das Entscheidende an Jesus begriffen. Als eine der wenigen, nicht nur theologisch, auch innerlich vertrauend. Woher hat sie das, wenn nicht aus der Begegnung mit Jesus? Also Martha hatte Begegnungen mit Jesus, sie hat tief auf Jesus gehört und erkannt, wer er war. Martha ist uns ein Vorbild im Lernen von Jesus mit dem Kopf und mit der Tat. Sie lässt sich verändern und handelt anders. Viertens, jetzt kommt ein kleiner Einschub, was Martha nicht änderte. Martha redet noch immer in gewohnter Weise mit Jesus, nämlich Klartext. Sie wirft Jesus vor, wenn du hier gewesen wärest, wäre Lazarus nicht gestorben. sie kritisiert Jesus, aber Jesus kritisiert nicht ihre besondere Art des Gebets. Martha bleibt smart, spezifisch messbar, sucht in ihrem Gebet attraktive Ziele, realistisch terminiert. Und sogar die Maria tut es ihr nach. Wir hören einige Verse später im Johannesevangelium, dass die Maria exakt die gleichen Worte wiederholt wie die Martha. Wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also als ob jetzt die Maria von der Martha gelernt hätte. Und das fünfte ist, Martha lässt Jesus an ihr Herz heran. Das passiert in beiden Begegnungen. Im ersten Dialog äußert sie ihren Schmerz, alleine gelassen zu werden in der Küche, nicht teilzuhaben an Jesus, und ihren Neid auf Maria und ihre Trauer oder Wut, dass sie auch für Jesus nichts ist. Kümmerst du dich nicht um mich? Genau wissen wir jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, welche Gefühle das sind, ob es jetzt Trauer oder Wut oder Neid oder Schmerz ist. Aber jedenfalls kommt mir das einfach emotional vor, ja, wie sie redet. Und Jesus nimmt Martha diesen Schmerz nicht weg. Ja, fast verstärkt er ihn, weil er ja sagt, die Maria hat das bessere Teil erwählt. Oder das gute Teil erwählt. Er führt sie an den Schmerz heran. Also im Griechischen steht, Maria hat das gute Teil erwählt, nicht das bessere. Diese Schmerzerfahrung aus dieser Begegnung mit Jesus hindert die Martha nicht, in der zweiten Begegnung wieder auf Jesus zuzugehen. Und wieder redet sie von Herzen und lässt in ihr Herz blicken. Offenbar ist es diesmal die Trauer, dass ihr Bruder gestorben ist. Und auch wenn er in der Ewigkeit leben wird, was passiert mit ihr, mit der Martha, jetzt und hier? Sie hätte ihren Bruder gerne hier und jetzt. Sie vermisst ihn schmerzlich. Und Jesus geht auf ihren Schmerz ein, indem er den Blick auf ihn richtet. Auf ihn selbst, auf Jesus als Person. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Martha wird nicht auf die Ewigkeit vertröstet, sondern ihr Blick soll sie auf den lebendigen, vor ihr stehenden Jesus richten. Wir können von Martha lernen, im Schmerz nicht auszuweichen, sondern im Schmerz auf Jesus zu schauen. Was sind nun mögliche Schlussfolgerungen aus diesen Geschichten? Da möchte ich zwei nennen. Die erste ist, im intensiven Gespräch mit Jesus bleiben und es suchen. Dieses intensive Gespräch mit Jesus wird uns in beiden Geschichten von der Martha berichtet. Sie ist bereit, ihr Herz zu öffnen. So, jetzt bitte ich, dass die Frauen einmal weghorchen. Wenn ich sage Herz, dann ist das männlich und nicht nur weiblich. Nach der Bibel, also es ist auch weiblich und nicht nur männlich, aber es ist auch männlich, weil wir Männer denken oft, Herz und solche Sachen, das ist dann eher was für Gefühle, aber denken für Frauen, aber denken wir an Gefühle wie Wut, Scham, Angst, Trauer, und gehen wir jetzt mal in uns, haben wir das nicht auch als Männer? Und diese Gefühle äußert die Martha da, aber die haben wir genauso. Ja? Und wir sind auch von der Bibel her, vom biblischen Verständnis darauf gerufen, auf unser Herz zu achten. Das ist eine Aufforderung. Bitte achtet auf euer Herz. Es ist des Leibes Seele. Was passiert in unserem Herz? Das Herz ist der Sitz auch des Willens. Und der Wille wird oft sehr stark auch von diesen solchen starken Gefühlen gesteuert, und darauf haben wir zu achten. Okay, das ist schon wieder die Klammer zu. Wenn ich frage, wie geht es dir im Gespräch mit Gott, wann hast du das letzte Mal intensiv und mit einem vollen Herzen gesprochen, dann ist uns die Martha ganz nahe. Maria sitzt zwar dort und hört Jesus zu, aber Martha redet über die Dinge, die sie zentral betreffen. Damit ist sie bereit, sich verletzlich zu machen, denn immerhin äußert sie Dinge, die Jesus vielleicht anders sehen könnte und auch tut, wie wir in der Geschichte gehört haben. Wenn wir nicht so intensiv mit Jesus reden, dann verpassen wir die Chance, dem Herrn zu begegnen und verändert zu werden. Das ist aber ein zentraler Auftrag des Evangeliums. Wir könnten nämlich daraus auch bitter werden, wenn wir nicht uns verändern lassen. Die zweite Schlussfolgerung ist eine Frage, also das erste war intensiv mit Jesus im Gespräch bleiben und es suchen. Die zweite Schlussfolgerung ist eine Frage, die ich euch mit nach Hause geben möchte. Frage dich, was ist für dich das eine? Eines aber ist Not, heißt es bei Luther. Das klingt ein bisschen verstaubt in meinen Ohren, kann aber sein, dass es nur meine sind. Also im Griechischen steht hier statt Not das schöne Wort Bedarf. Ich habe Bedarf an einem Arzt. Okay, es kann sein, ich habe auch Not an einem Arzt, aber ich habe Bedarf an einem Arzt, weil keiner da ist, aber Jesus ist ja da. Also ich habe Bedarf, der Arzt ist da. Einen Bedarf gibt es. Welchen wirklichen Bedarf hast du in deinem Herzen? Was schiebt sich vor deinen Bedarf, den einen wirklichen Bedarf? Ich muss arbeiten. Ich habe keine Zeit. Ich habe Angst. Oft können wir Jesus nicht begegnen, weil wir nicht bereit sind, etwas zu verlassen, was wir eigentlich verlassen sollten, wenn wir uns das auf das eine ausrichten. Martha wollte die Küche nicht verlassen. Also sie hat an sich keinen richtigen Zugang auch zu ihrem Herzen. Sie sagt nicht, ich möchte bei Jesus sein, sondern sie sagt nur, die Maria soll auch in die Küche kommen. Ja, also das ist gar nicht so klar, was ihr eigentlich ihr Bedarf ist. Also was hat sich vor den einen Bedarf innerlich bei ihr geschoben, dass sie das gar nicht wahrnehmen kann? Vielleicht war es die damalige Kultur, dass es so war. Ja? Vielleicht hat sie sich gesagt, ich bin doch die Hacklerin der Familie. Schon immer war es so. Das musste ich schon, auch als Kind. Oder ich muss immer alles machen, keiner hilft mir. Diese Gedankengebäude sind es, die uns hindern, in der Nähe Jesus zu sein. Also was ist für dich das eine? Wenn wir uns dies fragen und hierbei den Schmerz spüren, was uns von dem einen abhält, dann liegen wir richtig. Dann können wir Gott bitten, uns zu befreien und das eine zu ergreifen. Zum Abschluss möchte ich noch etwas Tröstliches sagen, was ich da gefunden habe, nämlich Jesus ist der Fels. Er hält es aus, alles, was wir mit ihm reden. Das ist ihm, also er bewegt sich nicht. Er gibt der Martha völlig klare Anweisungen und er lässt sich nicht manipulieren. Es ist so, wir können es wirklich auf ihn verlassen. Und er gibt damit der Martha auch komplette Sicherheit. Wie ein Fels, wie ein Burg. Estu mihi, sei mir ein starker Fels. Dieser Fels gibt uns Lösungen, oft unerwartete. Er hat in beiden Fällen der Martha Lösungen gegeben, die sie auch so nicht gesehen hat. Letztlich ist der Lazarus sogar auferweckt worden. Begegnen wir diesem Fels, vertrauen wir auf diesen Fels. Amen.